Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Der Rassebegriff ist nichts anderes als ein gedankliches Konstrukt und entbehrt jede Realität, weshalb wir den Rassebegriff grundsätzlich ablehnen und deshalb auch dafür kämpfen, dass dieser Rassebegriff einfach nicht mehr im Zusammenhang mit Wissenschaft benutzt wird.
Das hat der Evolutionsbiologe Martin Fischer gestern gesagt, nachzuhören im Interview bei Forschung aktuell. Er ist einer der Unterzeichner der sogenannten Jenaer Erklärung, die am Dienstagabend verabschiedet wurde. Darin plädieren rund 500 Forschende dafür, den Begriff Menschenrasse aus dem Sprachgebrauch zu streichen, weil es dafür keinerlei wissenschaftliche Grundlage gibt. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert war diese Einsicht nicht verbreitet. Im Gegenteil, damals wurden auf Expeditionsreisen menschliche Schädel gesammelt, um sogenannte Rassenkunde zu betreiben. Viele dieser Knochen landeten in Museen. Mittlerweile haben sich die Bezugsquellen solcher Knochensammlungen glücklicherweise verändert, ebenso wie ihre Nutzung. Eine der größten Knochensammlungen Europas befindet sich am Naturhistorischen Museum in Wien. Michael Stang hat sich dorthin durchführen und dabei von ihrer Vergangenheit und Gegenwart als Archiv für historische und medizinische Forschung berichten lassen.
In Österreichs Hauptstadt Wien.
Wir stehen jetzt hier im Naturhistorischen Museum, eigentlich hinter den Kulissen, nicht in den Ausstellungsräumen, sondern in der Sammlung.
Karin Wilschke-Schrotter ist die Direktorin der anthropologischen Abteilung.
Und diese Sammlung hier in der Anthropologie ist so aufgestellt worden, dass ein großer, langer Kasten an einem ganz langen Gang aufgestellt worden ist, mit vielen Glasfronten, wo die Schädel numerisch nach Inventarnummer aufsteigend hineingestellt worden.
Die menschlichen Schädel sind nicht danach sortiert, ob sie aus der Steinzeit, der Bronzezeit oder dem Mittelalter stammen, sondern nach ihrem zeitlichen Eingang ins Museum. Die Sortierung spiegelt damit das historische Anwachsen der Sammlung und den kulturellen Umgang mit den menschlichen Überresten wider. Die Anthropologin zeigt auf einen der Schädel, der ungewöhnlich gemustert ist.
Hier haben wir zum Beispiel schon da. Sind aus so einem Karner, heißt das auch, oder Beinhaus in Hallstatt. Da hat es den Brauch gegeben, dass die Schädel bemalt werden. Und hier sind ein paar in der Sammlung, die aus diesem Karner stammen.
In den Schränken liegen fast nur Schädel. Die anderen Knochen des Skelettes, Langknochen, Rippen, Wirbel, Hand- und Fußknochen, sofern vorhanden, befinden sich im sogenannten Tiefspeicher. Die Exponate reichen dabei zurück bis in die Altsteinzeit.
Unser ältester Schädel ist 35.000 Jahre alt. Unser Schatz, der steht natürlich nicht hier im Sammlungsgang, sondern der ist im Tresor.
Nebenan befinden sich auch die alten Inventarbücher. Die Anthropologin holt das erste Exemplar hervor, wuchtet das gewaltige Buch auf einen Schreibtisch, schnauft kurz durch und beginnt zu blättern.
Schauen wir, ob wir die erste Nummer finden. Wir sehen hier, die ersten Nummern waren Gipsabgüsse von Schädel eines Australjägers, wurde es genannt, aus Victoria, 1873. Erst mit Nummer 5 fängt wirklich ein Schädel an.
Den Grundstock der Sammlung bilden Schädel, die in den vergangenen 200 Jahren von Forschungsreisen und Expeditionen mitgebracht wurden, etwa jene der Weltumsegelung der Fregatte Novara von 1857 bis 1859. Später kamen Stücke von der Anthropologischen Gesellschaft in Wien hinzu, die dem Museum ihre komplette Sammlung übergab. Auch zahlreiche Privatsammler vermachten dem 1889 eröffneten Museum Schädel und Skelette, um schnell eine große Sammlung aufzubauen. Die frühen Eingänge dokumentieren dabei die Irrwege einer menschenunwürdigen, stark kulturell geprägten Pseudoforschung.
Früher wurde ja gesammelt, um dieser Rassenforschung sozusagen nachzugehen. Man hat aus der ganzen Welt Schädel gesammelt, um die Unterschiede am Skelett selber auch festzustellen.
Die anatomischen Unterschiede sollten eine gewisse biologische Überlegenheit mancher Populationen bzw. eine natürliche Unterlegenheit anderer belegen. Heute erscheinen diese Interpretationen kurios, häufig als selbsterfüllende Prophezeiungen, bar jeder naturwissenschaftlichen Grundlage. Die Geschichte der Anthropologie hat viele dunkle Seiten, die hier im Museum auch seit einigen Jahren aufgearbeitet werden. Stichwort Provenienzforschung. Wann kamen welche Gebeine auf welchem Weg nach Wien? Ist das Museum als Besitzer gleichzeitig auch Eigentümer dieser Knochen? Gibt es Rückgabeforderungen und wenn ja, wie soll damit umgegangen werden? Die österreichische Wissenschaftsgemeinde hat, ebenso wie die in Deutschland, das Thema jahrzehntelang verdrängt. Erst seit einigen Jahren wird das Kapitel allmählich aufgearbeitet.
Heutzutage kommen immer noch Skelette zu uns in die Anthropologie, hauptsächlich durch archäologische Grabungen, meistens durch Notbergungen. Wenn irgendwo eine Autobahn gebaut wird, ein Hochhaus gebaut wird, dann wird von den Archäologen angefragt, ob wir Interesse an diesen Skeletten haben, ob wir sie in die Sammlung aufnehmen wollen.
Bevor die Gebeine Eingang in die Sammlung finden und der Forschung weltweit zur Verfügung stehen, müssen die Knochen gereinigt, getrocknet und wissenschaftlich beschrieben werden. Zuständig dafür ist im Naturhistorischen Museum Wien August Walch. Der Präparator sitzt in weißem Kittel in einem Laborraum an seinem Arbeitsplatz. Er nimmt die Neueingänge in die Sammlung auf.
Wir haben jetzt 27.501 Skelette inventarisiert.
Das letzte habe er gerade erst vor einer halben Stunde in die Wiener Datenbank aufgenommen. Bei einer Inventarisierung begutachtet er alle Teile des Skeletts, nummeriert jeden Knochen einzeln mit einem schwarzen Filzstift und verpackt das Ganze sauber und trocken in einem Pappkarton. Im Jahr finden viele Skelette Eingang in die Sammlung.
Ich würde sagen, 600 sowas.
Die Skelettsammlung des Wiener Naturhistorischen Museums ist aber kein verstaubter Knochenkeller, sagt Karin Wilschke-Schrotter, sondern ein Forschungsarchiv für historische und tagesaktuelle Fragestellungen. Osteologische Sammlungen erfahren derzeit geradezu eine Renaissance. Sie gibt ein Beispiel.
Eine Ärztin hat eine Variation eines Vorrahmens, also eines kleinen Löcherln, unterhalb des Knies beforscht, weil sie das für irgendwelche Injektionen testen wollte. Sie hat 1000 Unterschenkelknochen angeschaut und wollte schauen, wie liegt dieses Vorrahmen? Ist das variabel oder ist das recht stabil und so weiter? Damit sie dann für ihre Injektionen oder sonstigen Behandlungsmethoden da eigentlich ein Vergleichsmaß hat. Das können wir an den Knochen schnell machen mit Röntgenbildern. Und da mal 1000 Patienten zu kriegen, dass sie nur aus dem Nichts heraus ein Röntgenbild von ihrem Unterschenkel machen, ist nicht ganz so das Wahre.
Die Wissenschaftlerin sieht die große Aufgabe der Sammlung darin, dass die neuen Skelette möglichst zeitnah erschlossen und direkt der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden. Denn wöchentlich kommen aus aller Welt Anfragen, um die Skelette zu untersuchen oder Proben zu entnehmen.
Wir haben hier medizinische Forschung, wir haben hier evolutionsgetriebene Forschung, Fragestellungen an Zähnen, die Geschichte von Krankheiten wird erforscht. Wann sind spezielle Krankheiten entstanden? Soweit wir das am Knochen sehen, dann können wir Proben für DNA-Untersuchungen auch nehmen.
Das Naturhistorische Museum steht allerdings nicht nur für medizinische oder anthropologische Projekte zur Verfügung. Es soll auch der Öffentlichkeit Einblicke in die Nutzung und Geschichte der Knochensammlung geben. Im Frühjahr zum Beispiel ist eine Ausstellung zu Ende gegangen, in der Jahrtausende menschlicher Kriegsführung anhand von Schädelverletzungen nachgezeichnet wurden.
Nutzungswandel im Lauf der Zeit. Michael Stang mit einer Reportage über die menschliche Skelettsammlung am Wiener Naturhistorischen Museum.